Freak Classic. Die besten Freak-Radio-Sendungen zum Wiederhören. Freak, 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 Freak.
Freak-Radio. Von Heilern, Vätern und falschen 50ern. Das ist der Titel eines neuen Buches, um das es in der heutigen Sendung gehen wird. Willkommen bei Freak Radio, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Bei mir im Radio Kulturhaus, mir gegenüber sitzt die Frau Eva Mazzolini oder auch Eva Blum, wie sie als Buchautorin heißt. Sie haben ein neues Buch geschrieben, dessen Titel wir jetzt gerade erwähnt haben. Und es geht, außer von Heilern, Vätern und falschen 50ern, vor allem auch um eine Frau, die Heilserwartungen hat und die auch Psychose hat.
Ja, ganz richtig. Ja. Der unmittelbare Anlass war der Selbstmord einer Patientin. Ich bin Psychotherapeutin, die einen sexuellen Missbrauch durch den Vater hatte. Und es gibt Selbstmorde, wo man von vornherein weiß, die kann man nicht verhindern. Die sind nicht rein appellativ, sondern es wird immer wieder versucht. Und in dem Fall habe ich also wirklich gekämpft um das Leben dieser Frau. Sie hat die Therapie mit mir abgebrochen und dann wirklich den Selbstmord so gestaltet, dass sie niemand finden konnte. Und das war der eine Grund, der aktuelle Anlass. Und der zweite war der, dass ich seit meinem Unfall durch meine Querschnittslähmung, wo ich absolut tödliche Verletzungen hatte, dass die Gewissheit habe für mich, ja, das gilt für mich, dass mein Leben, dass ich in meinem Leben Aufträge habe, die ich erfüllen muss. Und dieses Buch war so ein Auftrag, denn ich habe über 2 Jahre daran gearbeitet und es war wirklich sehr anstrengend, dieses Buch zu schreiben. Ja.
Wir werden uns jetzt noch sehr intensiv mit diesem Buch beschäftigen. Sie werden auch Texte lesen und wir werden über diese Texte danach sprechen. Ich möchte an dieser Stelle nur noch einen kurzen Programmhinweis sagen. Wir hätten eigentlich heute eine Sendung über Tsunami bringen wollen, mit dem Herrn Peter Riefenthaler. Der hat aber gestern abgesagt, er liegt mit 39 Grad Fieber im Bett und kann nicht kommen. Vielleicht holen wir das an späterer Stelle nach. Umso mehr danke ich der Frau Mazzolini, dass sie sich spontan bereit erklärt hat, heute schon zu kommen. Wir wollten die Sendung etwas später machen, aber ich freue mich sehr, dass Sie heute eben da sind. Und ich würde vielleicht vorschlagen, wenn Sie wollen, dass wir jetzt vielleicht den ersten Text lesen und dann ein bisschen Musik hören und danach darüber reden.
Ja, sehr gerne. Ich möchte nur dazu erklären, der Roman beginnt mit dem Trauma, mit dem sexuellen Missbrauch des Kindes. Das Kind sucht Hilfe bei dem Vater, fährt ganz allein ein kleines Kind in die Fabrik des Vaters und der Vater hat Arbeit und keine Zeit. Und von diesem Zeitpunkt beginnt das Kind zu verstummen und erst jetzt als Erwachsene beginnt sie ihre Wurzeln zu suchen. Sie sucht den Vater in der ganzen Welt und bricht ihr Schweigen, indem sie Briefe an den Vater schreibt. Und da möchte ich mit diesem ersten Brief beginnen. Venedig. Lieber Vater, das Flammen der Abendröte spiegelte zuckende Gnome an die verwitterten Hausmauern. Ihre springenden Umrisse gebar die Erinnerung an mein Lieblingsmärchen Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, wer ich bin, kam mir unvermutet in den Sinn. Weißt du eigentlich, mein Vater, wie oft ich in meinem Leben nicht erkannt werden wollte, weil ich mich nicht zu dir bekennen wollte, weil ich mich deinethalben schämte? Schminke auflegen, erdnussbraunes Make-up in die Haut massieren, ein sanftes Streicheln, mit Puder eine brosene Patina auflegen, bis die Wangen wie goldene Sonnen erglänzen, der weiße Lidschatten bis zum braunen Bogen reicht, ein begrenzendes Schwarz. Glutvolle Lippen kopiert von Andy Warhols Marilyn. Sie täuschen ein Verlangen vor, das es nur in der Fantasie gibt. Befächert von weißblondem Haar mit dem Auflodern des Windes. Dazu ein schwarzes Kleid, das jeden Schritt wie das Gleiten der Gondeln erscheinen lässt. Eingebettet in Strömen des Patchouli. O Sole Mio, Begierden anstacheln, den Karneval eröffnen, sich dem trunkenen Leben hingeben wie eine Braut. Alte Paläste werfen ihr Ebenbild, zitternde Schatten im sterbenden Wasser. Männer und Frauen aus den Goldrahmen der Ahnengalerien stiegen, tummeln sich am Markusplatz und in den engen Gassen. Rokoko-Groteske, der Tanz der Vampire, der Geruch der Verwesung kommt vom Canale Grande. Schon der erste Schrei ist zum Verstummen verdammt, aber noch lebt die Nacht, noch ist die Lerche nicht erwacht. Vollbrüstige Kokotten winken mit dem Fächer, geben sich ein Stelldichein mit maskierten Galanen, Schmeicheleien wie im ein Brunftgeschreien hinsinken, ein sich hingeben im wiederkehrenden Spiel der Geschlechter. Doch es ist nur eine Rolle, zwar demaskiert noch kein Tag die Nacht, aber sobald es dämmert, verflüchtigt sich die Meute und es wird still. Nun liegt die Stadt in Agonie, leergetrunkene Flaschen, stumme Zeugen der Vergangenheit, zerbrochen in tausende Scherben, scharfe Splitter, die ins Herz dringen. Manche Maske liegt vergessen auf der Straße, fallen gelassen in einem hechelnden Atemzug. Rettungssirenen, Blaulicht haben ihn und die Seinen auf seiner letzten Reise begleitet. Dorthin, wo kein Platz mehr ist für Verstellung und sämtliche Tabus gebrochen sind. Ich wollte nicht warten, bis mein Tod die Maskerade beendet. Ingeborg Bachmann sagte, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Dieser Ausspruch wurde mir zur Maxime. Ich will der Realität ins Auge sehen, den schmerzhaften Blick des Erkennens spüren, statt mit einer zur Hochzeit geschmückten Barke zwischen den Häuserzeilen und in der Verborgenheit der Brücken dem Wahnsinn zustrebend mit dem Meer zu verschmelzen.
Wir haben jetzt die erste Textpassage von Frau Mazzolini oder von Frau Blum, die Sie als Autorin heißen, gehört. Und ich hätte zu diesen Texten mal Fragen. Ein Satz, der mir ganz besonders jetzt aufgestoßen ist, ist: Ach, wie gut, dass niemand weiß, wer ich bin. Ach, wie gut, dass niemand weiß, wer ich bin. Das ist doch eigentlich ein großes Problem, wenn man nicht haben möchte, dass die Leute wissen, vielleicht auch selber nicht gerne haben möchte, zu wissen, wer man selber ist.
Also das ist eine ganz wichtige Sache, die Sie jetzt ansprechen, nämlich die Verdrängung, die mit einem sexuellen Missbrauch verbunden ist. Diese Frau wusste auch, viele, die einen sexuellen Missbrauch hatten, wissen oft jahrelang nicht, dass sie den hatten, bis erst langsam die Erinnerung, oder wenn sie in Therapie gehen, dann taucht erst diese Erinnerung daran und man will sich nicht daran erinnern, der Widerstand ist so groß. Man möchte sich nicht mit dieser eigenen Geschichte konfrontieren.
Können solche Dinge prinzipiell, ich frage da jetzt schon fast zum Ende nach, aber kann man da was tun, wenn man das weiß? Ist es möglich, an das heranzugehen, oder wie kann man an das herangehen?
Also ich denke, wenn der Leidensdruck sehr groß wird, dann sucht man Heilung. Und dann sucht man oft auch, gerade bei psychotischen Menschen, Heilung bei Gott. Ja? Und man sucht Heilung in Beziehungen mit Männern. Ja? Und man sucht überall Heilung, jetzt nicht nur Ärzte, Therapeuten. Das auch in dem Buch beschrieben ist, die Psychotherapie und die Ärzte unter Steinhof. Sondern man begibt sich wirklich auf die Suche. Und es ist schon viel, wenn man nicht Heilung erreicht, aber wenn man damit leben lernt oder damit umgehen kann, mit dieser Krankheit. Ja.
Also das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man weiß, wie die Mechanismen funktionieren und dass man ein bisschen mehr Autonomie bekommt, wie man damit umgehen kann.
Ja, und sicher ist, also ich als Psychotherapeutin sage natürlich, jedes wahre zweite Leben ist die Befreiung vom ersten. Als Psychodramatikerin, wie Moreno schon sagte und auch Santayana. Aber es ist so, dass ein sexueller Missbrauch eigentlich dem Symptom eines KZ-Überlebenden gleichkommt. Und der Leidensdruck ist so groß, dass man auf jeden Fall Heilung sucht. Man kann gar nicht anders, ja? Nicht? Also, und es wiederholen sich auch die Muster, ja?
Das ist ja was ganz was Wichtiges, nicht?
Also man ist eigentlich wie in einem Gefängnis. Das ist gespeichert, die Erinnerung. Man erfährt immer wieder Missbrauch, ja, bis man irgendwie dann draufkommt. Und das geht eigentlich nur über Psychotherapie. Mhm. Ja? Also ich zeige die Grenzen aller anderen Heilungen auf. Ja, es gibt sicher Spontanremissionen und Heilungen, die ich auch beschreibe, ja, unerklärliche Heilungen. Aber im Bereich der Psyche stößt man wirklich auch als Therapeut oft an Grenzen. Ja.
Jetzt eine ganz provokante Frage, vor allem auch im Vergleich mit dem heutigen System. Psychotherapie bei Psychosen, Fragezeichen. Ich glaube, dass heute noch sehr, sehr viel, vielleicht ist das auch notwendig, die Psychose mit der Psychiatrie, mit Medikamentationen, mit Ruhigstellen zu tun hat. Ich glaube, das beschreiben Sie ja dann später auch.
Nein, also da möchte ich schon sagen, es ist leider Gottes so, und diese Erkenntnis habe ich gewinnen müssen, dass es gerade im Bereich der Psychosen eine medikamentöse Therapie äußerst wichtig ist.
Man braucht
man braucht unbedingt beides. Man soll sicher alles versuchen, keine Frage. Aber leider gibt es noch keine Heilungen. Ja? Mhm. in dem Bereich. Ja?
Das heißt, es ist...
Obwohl
es ist,
eine Psychose auftreten kann und die kann dann wieder remittieren. Also es kann dann wieder sein, dass man nicht psychotisch... Solche Fälle gibt es auch, ja. Dass durch irgendwelche... durch irgendwas halt eine Psychose auftritt, ja.
Das heißt, so wie man den
Umgang... Zum Beispiel durch Cortison kann eine Psychose auftreten.
Aha.
Ja.
Das heißt also, so wie man den Umgang lernt, mit diesem Problem umzugehen, so gehört das auch mit hin zum Repertoire, dass man dann weiß, so, wenn ich jetzt wieder was spüre, dann kann ich auch ein Medikament oder...
Es ist halt in der Psychiatrie sicher so und vom Psychiatern, dass man schaut, dass man die Medikamente so rasch wie möglich reduziert, soweit das möglich ist. Ja? Denn niemand von den Patienten nimmt gern die Medikamente, weil es Nebenwirkungen gibt. Leider gibt es das auch. Ja? Es ist für uns alle, sicher für alle unglücklich, dass es noch nichts Besseres gibt, aber wir sind eben nur halt so auf diesen Stand der Dinge. Ja.
Kommen wir wieder zurück ein bisschen mehr zu dieser Passage, die Sie vorgelesen haben. Da war ja ein ganz, ganz zentraler Punkt, die Suche nach dem Vater. Die Suche nach der Anerkennung, nach vielleicht auch der Liebe des Vaters. Jedenfalls, genau. Es ist eine Suche nach dem Vater.
Ja, es ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Vater, vor allem mit diesem, mit dem Faschismus des Vaters. Ja, und auch da die Scham und Schande darüber, dass der Vater eigentlich ein Nazi war und da nicht losgelassen hat.
Also in diesem Roman ist der Vater ein Nazi gewesen und die Frau, die Protagonistin, muss sich damit auch auseinandersetzen.
Ja, genau.
Und wie tut sie das?
Indem sie versucht, also indem sie das ausspricht und sich mit ihm auseinandersetzt und auch sich mit Gott auseinandersetzt und mit dem Fundamentalismus auch der charismatischen Christen, ja, der zum Teil auch faschistisch ist, ja, wenn er so gegen Homosexuelle wirklich ein Pastor einer christlich-charismatischen Gemeinde sagt und in einem afrikanischen Staat hat ein Präsident die Todesstrafe für Homosexuelle wieder eingeführt und alle klatschen. Ja? Und da frage ich mich schon, haben die Leute überhaupt hingehört? Ja? Ist ihnen klar, ja, als Christen, was das heißt, dass man für die Todesstrafe ist? Ja? Nicht? Sieht man ja auch in Amerika, wo der Christ, also die psychotische Frau fährt auch nach Amerika zum Benny Hinn. Ja, zu einem Bekannten, wo sehr viele Heilungen stattfinden sollen, wo es also Videos gibt, wo die Leute zuhauf aus dem Rollstuhl aussteigen, nimmt auch ihre behinderte Freundin mit, ja, und hofft sich auch für sie Heilung. Und es ist eine kritische Auseinandersetzung auch mit esoterischen Strömen, mit mit Heilpraktikern, mit allen möglichen Heilern, die viel versprechen. Und
also sie sucht einerseits nach Heilung. Andererseits haben Sie das ja auch gerade zitiert, das Bachmann-Zitat, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, also auch die Konfrontation mit der Wahrheit oder den Dingen auf den Grund gehen.
Genau.
Und
genau.
Dann erkennt sie oft auch, dass das, was aussieht wie Heilung, aber auch ganz andere Mechanismen haben kann. Also
kann. Es kann alles pervertieren.
Ja.
Nicht? Was man ja auch sieht bei den Terroristen, ja? Wie die den Koran auslegen, ja? Und es gibt auch genauso den Fundamentalismus auch bei Christen. Ja?
Also man kann das Gute sozusagen, das Heilende
auch missbrauchen. Man kann das auch pervertieren, missbrauchen, genau. Ja.
Und die Leute,
es gibt Spontanheilungen von unheilbaren Krankheiten, das gibt es auch. Das habe ich auch beschrieben, das kann man nicht wegleugnen. Es gibt auch spontane Remissionen in der Medizin. Mhm. Ja, aber es gibt auch Grenzen.
Wenn wir jetzt vielleicht ein paar Leuten Gusto gemacht haben auf das Buch, schon jetzt vielleicht der erste Hinweis, wir werden es auf der dann am Schluss der Sendung nochmal wiederholen. Wann und wie kann man dieses Buch erwerben?
Man kann es über den Buchhandel erwerben, man kann es bestellen.
Gibt's
unter dem
schon?
Titel. Ja, es gibt schon, es wird ab kommender Woche bei Amazon.de zu erwerben sein. Mhm. Nach dem Titel und der Nummer. Soll man das... Die Nummer haben Sie jetzt.
Es ist wichtig, ja, das ist die Edition Nobe
ist. Und es ist eigentlich nach dem Titel und nach der Nummer, nach der ISBN-Nummer.
Und das heißt, ab Mitte Dezember ist es bereits im Handel?
Ab kommender Woche, ja.
Also wir zeichnen
Internetbuchhandel,
jetzt, heute ist der 7., muss ich nur dazu sagen, weil wir am 25. Die Ausstrahlung haben. Also wenn Sie das hören, dann ist dieses Buch bereits im Handel und Sie können gerne über die Weihnachtsfeiertage sich dieses Buch zur Hand nehmen.
Vielleicht können Sie es auch im Internet, diese Nummer dazu.
Wir werden auch Sendung, noch einen kurzen Artikel über dieses Buch auch noch schreiben.
Sehr nett.
Vielleicht, ich weiß nicht genau, aber ich würde vielleicht sagen, vielleicht könnten wir noch eine zweite Textprobe hören, wenn Sie möchten.
Das Ganze endet damit, das möchte ich nur kurz sagen, mit einem Fest am Steinhof. Es gibt immer ein Sommerfest am Steinhof, das werde ich jetzt nicht lesen, aber das ist das Ende. Und da sind auch Menschen festgehalten, die dort leben, und das ist so die andere Art, von Seitenblicken. Und jetzt lese ich einen Text von Steinhof. Lieber Vater, so wie ich dich stetig suche, verfolge, ja verbeiße ich mich auf der Suche nach Heilung. Wie ich dir geschrieben habe, war ich wieder am Steinhof in Behandlung. Als es mir besser ging, besuchte ich öfter das Patientencafé. Es war in einem dieser vielen Pavillons im Erdgeschoss untergebracht. Ein Garten war dabei, mit eben den hohen alten Bäumen, welche die einzelnen Pavillons zu einer Einheit verbinden, im Sommer lindernden Schatten spenden, im Winter unter der Last von Schnee zu einem verzauberten Wald erblühen, bizarre Äste, weiß glitzernd im Wintergarten. Der Anflug der aus ganz Wien heimkehrenden Krähen ist eine mit Rappen bespannte Kutsche, welcher befrackte Gäste entsteigen. Eine aufgehende Sonne wirft ihren rosa Schleier darüber. Erstarrte Zweige beginnen im schmeichelnden Wind wie Salome zu tanzen, lassen im Tageslicht den frühmorgendlichen Schleier fallen, bekommen einen hellblauen Schimmer, um zum Mittag in einem Bolero zu erglühen. Schon kommt der Abend und überzieht sie mit einem dunklen Violett, bis sie sich in der schwarzen Nacht im Totentanz zu einem Reigen zusammenneigen. Die Mondsichel erweckt sie aus ihrem Schlaf und zeigt ihre Blöße. Mit neuer Kraft durchschneidet der kommende Frühling eine harte Erdkruste und schneidet ein neues Kleid. Wie für einen Maskenball treiben zachte grüne Blätter aus, sprießen Primeln und Gänseblümchen, entzünden sich rote und weiße Kerzen zwischen gefiederten Blättern, reizt der Duft der Jasminstauden die zarten Nasenflügel. Alles wird rundlich, nimmt zu. Wie ein Mädchen, das zur jungen Frau erblüht, entfaltet sich die Natur im Spiegelgrund. Der Sommer zeigt die Sättigung dieser Ehe, wie behagliche Laubdächer in der ruhenden Hitze beruhigen die schlichten Linien der Gebäude. Wie der Kopf eines Königs thront die Jugendstilkirche mit ihrer goldenen Kuppel über das Grün. Beim Haupteingang in Sichtweite des Portiers steht das Verwaltungsgebäude mit der ärztlichen Direktion wie ein Fundament, dem kein Sturm etwas anhaben kann. Ein gerader Weg führt gleichsam wie die Wirbelsäule eines Körpers hinauf zu dem gekrönten Haupt. In der Magengegend steht das Jugendstiltheater und verdaut den Nachlass der psychisch kranken Kreativen, die ihren Ruhm mit unsäglichem Leid bezahlten, indem sie in ihren Gefühlen zu früh verbrannten. Virginia Woolf und Edgar Allan Poe grüßen. Das Singen und Rufen erreicht die einzelnen Gebäude, die das restliche Gerippe von Steinhof bilden, wie in einer inneren Schau. Die Seele sind die Betreuer, die ihr halbes Leben mit den Ausgestoßenen verbringen, das Pflegepersonal und die Therapeuten, der Intellekt die Ärzte und klinischen Psychologen, die Gefühle die Patienten, deren ungehemmte Triebentfaltung zur Einweisung geführt hat. Das Fleisch bildet die Natur, die nun im Herbst des Kalenderjahres in einer letzten verfärbten und vergilbenden Pracht vergeht, um das weiße Skelett zurückzulassen. In der Herzgegend liegt das Café der Promente in Firmis. Im Grunde ein Beisel wie jedes andere, nur die Gäste sind zumeist skurriler. Manche bewegen sich anders, manche sehen anders aus und manche, deren Äußeres sich von dem anderen Menschen nicht unterscheidet, riechen einfach anders als die Meute. Sie sitzen entweder in Gruppen zusammen oder manche auch allein. Manche starr und furchtsam vor sich hinblickend, so als würde ein unsichtbarer Feind sie verfolgen, als würden die Dämonen auf den Ästen der Bäume hocken wie große Vögel.
Aus dem Publikum gibt es bereits eine Frage.
Sie sind Psychotherapeutin und haben eben mit selbstmordgefährdenden Personen zu tun. Wie weit färbt das eigentlich auf Ihre Person ab? Ich habe auch gehört, dass gerade unter Therapeuten die Selbstmordrate sehr hoch ist.
Da haben Sie vollkommen recht, auch unter Ärzten. Ich selbst war 5 Jahre schwerst selbstmordgefährdet während meines Studiums. Und auch jetzt, wenn sich wer umbringt, zu dem ich Beziehung einfach therapeutisch aufgebaut habe, lässt mich das absolut nicht kalt. Das hat vielleicht gerade mich zu diesem Beruf geführt. Ja? Also das ist, es gibt aber leider Selbstmorde. Ich habe nicht umsonst über 2 Jahre an dem Buch geschrieben. Ja.
Ist so ein Buch dann mehr oder weniger eine Abreaktion solcher Dinge?
Nein, das ist für mich ein Festhalten dieser Menschen. Ich schreibe, um diese Menschen, der Moreno hat das Kulturkonserve genannt, um sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und um Verständnis für diese Menschen zu bitten. Ja.
Ich hätte noch aus dieser Passage, die Sie jetzt im zweiten Teil gelesen haben, sind mir so ein paar Sachen wieder aufgefallen, die ich Sie gerne fragen würde. Diese Erwartungen an den Frühling, diese Erwartungen an ein Erwachen, die so schön beschrieben werden, welche Funktion haben die oder was kann das auslösen oder wie ist das in dem Gesamten zu sehen?
Also das ist jetzt, möchte ich ein Beispiel bringen. So habe ich einen Patienten, der selbstmordgefährdet war, und er hat sich ausgesucht, das Märchen Dornröschen als therapeutisches Spiel. Ja? Also ich verwende mal nicht Märchen, und da habe ich ihn, er hat das Dornröschen zuerst gespielt und sich dann als Ritter selbst wach geküsst. Und dieses Wachküssen, das war eigentlich die Befreiung. Er hat dann gesagt, ein späteres Gespräch mit Angehörigen und mit einer Ärztin war dieses Wachküssen. Also einfach dann andere Wege sehen für sich, andere Perspektiven und nicht mehr so eingeengt sein, nicht mehr festhalten an dem Alten, das vergangen ist, er hat seinen Job verloren gehabt, sondern neue Perspektiven finden und so aus dieser Selbstmordgefahr rauszukommen. Das ist ein wichtiger, das haben Sie schön
Das führt mich
erkannt,
gleich zur nächsten Perspektive, die da auch beschrieben ist. Es ist ja sozusagen in diesem Fall die Kreativität, die einen Heilungsbeitrag leisten kann. Wenn jemand etwas spielt, wenn jemand ein Märchen nachspielt, die neue Rollen findet. Sie schreiben auch in dieser Passage, die Sie jetzt gelesen haben, dass das Theater auch eine wichtige Funktion hat von vielen Leuten, die kreativ waren, die durch ihren Schmerz zu diesen Leistungen gedrängt worden sind. Welche Rolle spielt denn die Kreativität?
Also es gibt ja sehr bedeutende Künstler, die auch in der Psychiatrie landen. Es kann im Grunde niemand sagen, dass er nicht in der Psychiatrie landet. Ja, das wäre eine Verleugnung. Viele glauben, sie leben nur in einer heilen Welt und ihnen kann nichts passieren. Und das genetisch bedingt so ist das für mich also absolut überhaupt nicht. Und gerade die Kreativen und das kreative Potenzial in der Psychiatrie ist ja ganz gewaltig, dieser Menschen. Ja. Wird ja auch genutzt in der Ergotherapie und so weiter. Leider hilft es, hilft zwar, aber leider hält es auch nicht. Ja. Es gibt viele bedeutende Maler und die leiden halt dann trotzdem. Aber sie können es umsetzen. Ja. Die Kreativität, das ist vielleicht, muss man sich da nicht umbringen, wenn man es durchspielt. Ja. Oder
wir sind schon fast am Ende der Sendung. Ja. Ich wollte noch fragen, wollen Sie noch einen Satz oder sagen, warum Ihnen dieses Buch so besonders wichtig ist?
Dieses Buch ist mir deshalb so besonders wichtig, weil die momentane gesellschaftliche Situation so menschenverachtend ist seitens der Politik. Ich habe das auch angesprochen, wo heute nicht nur mehr Randgruppen von der Armut betroffen sind, sondern das kann heute in jeden treffen. Das zeigt sich auch in diesem Buch. Diese Frau kommt aus einer italienischen, herkunftsmäßigen italienischen Adelsfamilie und landet ganz unten sozial. Mhm. Und dieses Bewusstsein, und dass in jedem das passieren kann, in jeder kann psychotisch werden, in jeder kann in der Psychiatrie landen, in jeder kann selbstmordgefährdet sein. Und deshalb ist mir das so wichtig. Und auch, dass die Menschen sich nicht ausbeuten lassen von jemand, der ihnen Heil verspricht. Und ja, es gibt ja auch Leute, die enorm ausgenommen werden darüber. Es ist sicher für alle, auch für esoterische Menschen, die also auch da in die Richtung suchen. Es ist eigentlich alles behandelt. Es ist ein Exorzismus behandelt, es ist alles behandelt drinnen.
Von Heilern, Vätern und falschen 50ern von Eva Blum erschienen in der Edition Nove. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, verabschiede mich bei Ihnen zu unserer letzten Sendung in diesem Jahr und sage auf Wiederhören bei Frick Radio.